Ich wolle heute Morgen miteinander einen Text aufschlagen, der uns direkt zum Kreuz führt. Es ist mir immer wieder eine große Freude, ganz besonders in dieser Osterzeit, das Werk Jesu am Kreuz uns vorzustellen, wie die Evangelisten es auch tun. Und heute Morgen wollen wir uns einen Vers dabei ansehen, Markus 15, Vers 23. Ein Vers, der wie ein kleines Fundstück mir entgegengekommen ist, als ich ihn gelesen habe. Und ich dachte mir, dass es gut wäre, diesen Vers einmal auch näher anzusehen. So könnte man nun sagen, das ist so ein Fundstück, was einem am Kreuz auch begegnet, wenn man sich da hinstellt und darauf schaut und hört, wie die Evangelisten über das Kreuzeswerk Jesu reden. Ich lese uns unseren Text vor, ab Vers 21 bis Vers 24. Aber der 23. Vers besonders ist es, der uns beschäftigen soll. Also, Markus 15 ab Vers 21. Der Zug geht hin zum Kreuz. Die Soldaten, der Herr Jesus und die, die mitgekreuzigt wurden, die befinden sich auf dem Weg. Nun wird dem Herrn Jesus das Kreuz zu schwer. Er ist schon geschwächt durch die Folter, durch das lange Verhör in der Nacht. Und jetzt heißt es hier, und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Ich möchte am Anfang noch ganz kurz mit uns hier still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir werden von dir geführt in der Betrachtung deines Wortes und wir haben das auch nötig. Wir sind froh darüber, dass du deinen Geist gesandt hast und es deinen Jüngern schon gesagt hast, dass er es wäre, der sie auch in die Wahrheit leiten würde. Danke, dass sich bis zum heutigen Tag daran gar nichts geändert hat. Es ist dein Geist, der uns in die Wahrheit führt. Und so bitte wir dich, dass du uns genau dies schenkst, dass du Herzen anrührst. Herr, ich vermag überhaupt gar nichts zu tun in diesem Werk. Ich vermag niemand zu retten. Ich vermag niemand zu überzeugen. Und es soll gar nicht so sein, dass jemand dich kennenlernen möchte, weil er von mir überzeugt wurde. Wie schrecklich wäre das? Denn es würde ihm gar nicht weiterhelfen. Es muss dein Werk bleiben und sein. Das Werk des Heiligen Geistes, der überführt, der offenbart, der neu macht. Lass es auch heute geschehen, dieses Werk. Aber wirke an uns allen miteinander, Herr. Offenbare du dich uns. Denn wenn wir an das Kreuz schauen und dich dort auch sehen, oh Herr, dann brauchen wir Interesse dafür. Das vielleicht nicht immer so da ist, dann brauchen wir Geduld mitzugehen durch die ganze Bibel, um zu sehen, was da vielleicht auch steht. Hilf uns dabei, Herr. nimm uns an die Hand und mach du uns interessiert und schenke uns Freude an dir, Eifer auch, Herr, über dich nachzudenken. Lass uns jetzt nicht passiv werden, dass wir nur hören, sondern bewege unsere Herzen, dass wir, was wir hören, doch auch selbst bewege. Leite auch mich an, Herr, und führe mich durch deinen Geist, dass ich dein Wort recht verkündigen kann. Amen. Amen. Sich dort hinein zu versetzen, was nun an diesem Tag geschehen ist, den wir heute als den Karfreitag bezeichnen, ist eine Aufgabe, die sich jeder Christ zu stellen hat. Heute werden wir im Zuge dieser Predigt einen Text aufschlagen im Alten Testament, der von dem Messias redet und von dem Bedauern, was er hat, darüber, dass kein Mitleid ihm entgegengebracht werden wird. Kein Mitempfinden steht da im Psalm 69 beschrieben. Das heißt also, Gott weiß schon im Alten Testament, wie schwer es den Menschen im Neuen Testament, die da um das Kreuz herumstanden, fallen würde, wie schwer es für sie sein würde, mitzuempfinden. Und er beklagt sich darüber. Zu Recht, zu Recht. So ist es auch für uns, wenn wir nun auf das Kreuz zugehen und uns diesen Vers betrachten, eine große Herausforderung, dass wir im Innern, im Herzen jetzt den Herrn Jesus darum bitten, hilf mir, dass ich dabei bleiben kann. Hilf mir, dass ich hören kann, wie ein Jünger hört. Hilf mir, dass ich etwas mitnehmen kann. Hilf mir, dass ich reich gesegnet werde. Dass ich etwas von dem empfinden kann, verstehen kann, was da auch geschehen ist. Ich glaube, die Schilderung ist eine, die wir schon oft gelesen haben in den unterschiedlichen Evangelien. Der Herr Jesus wird zum Kreuz hingeführt. Nun kommt jemand, der ihm hilft, das Kreuz zu tragen, weil er selbst zu schwach ist. Und nun passiert etwas, was immer wieder geschehen ist bei Kreuzigungen. Die Schmerzen, die die Menschen zu erleiden hatten, die gekreuzigt worden sind, sind so groß gewesen, dass man gerne auch versucht hat, ihnen etwas zu geben, was sie betäuben sollte. Schmerzmittel wird man heute dazu sagen. Und so war dieser Wein mit Myrrhe, der hier auch nun in Vers 23 erwähnt wird, ein Wein, der eine betäubende Wirkung hatte. Das hat natürlich nicht denjenigen, der davon genommen hat, von allen Schmerzen befreit. Und doch war es eine gewisse Erleichterung für ihn. Und nun kann es sein, dass es entweder die Soldaten waren oder Umherstehende, die ihm diesen Myrrhenwein zu trinken gaben. Dieses Sie in Vers 23 ist nicht ganz exakt zu klären, es ist durchaus möglich, dass es auch die Soldaten waren. Aber dieser Myrrhewein und wie der Herr Jesus damit umgegangen ist, der soll uns heute Morgen etwas beschäftigen. Das ist unser Fundstück am Kreuz. Warum er ihm gegeben wurde und warum er ihn nicht nahm. Das sind die zwei Punkte, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Stellen wir uns einmal vor, die römischen Soldaten, die diesen Dienst der Kreuzigung nun auch aufgetragen bekommen haben, sind diejenigen, die ihm diesen Myrrhenwein verabreichen. Die Soldaten waren hartgesottene Leute, aber natürlich war es auch für sie jedes Mal neu eine Arbeit, eine Aufgabe, die sie ganz gewaltig nervlich anstrengte. Das kann man sich vorstellen. Egal wie hart jemand auch sein mag, wenn da vor einem jemand stirbt, vor einem gekreuzigt wird, dann ist das eine ungeheure, anstrengende Sache, die einen ganz arg mitnimmt. Und jetzt ist es so, dass natürlich diese Soldaten auch sich wünschen, dass die, die da gekreuzigt werden, nicht unbedingt einen großen Aufstand machen. Diese Szene kann jeder, der nur ein kleines bisschen Fantasie hat, sich ganz gut selber ausmalen. Damals wurde Verbrecher da auch gekreuzigt, die zu Recht dort hingen. Das heißt, einer von den Gekreuzigten sagt es ja dann selbst, wir sind hier zu Recht. Aber wenn es daran geht, zu sterben, hat jeder Angst. Und diese Angst hat schon dazu geführt in der Geschichte, nicht nur der Kreuzigungen, sondern auch, wenn jemand etwas sonst eine Todesstrafe erduldet oder erleidet, dass er anfängt zu schreien, dass er anfängt, völlig außer sich zu sein. Und natürlich, so etwas ist für die Soldaten noch viel, viel anstrengender. Sowas können sie dann gleich gar nicht brauchen. Das ist ja etwas, was ihre Arbeit zusätzlich erschwert. Wenn man im Hintergrund die Priester, die Schriftgelehrten sieht, die Pharisäer, dann kann man sich so auch denken, ja, auch sie werden froh sein, wenn es jetzt endlich mal ruhig ist wieder und sie im Haus Gottes so der Sache nachgehen können, ihrer Religion, wie sie es schon immer getan habe und wie sie es auch weiter tun wollte. Jetzt soll er doch endlich mal schweigen und zum Schweigen gebracht werden. Das ist ja nun schon auch ihr Anliegen gewesen, warum sie ihn dem Pilatus überliefert habe. So wird es uns berichtet. Kapitel 14, Vers 55, da heißt es, die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Der Myrrhenwein wurde ihm verabreicht, um ihn zu betäuben. Er sollte unbedingt ruhig werden. Er sollte ruhig gestellt werden. Das war so dieses menschliche Denken. Aber diese Ruhigstellung ist eine, die nicht erst am Kreuz auf Golgatha dem Menschen eingefallen ist, sondern im Hinblick auf den Erlöser, im Hinblick auf den Sohn Gottes ist es ein Anliegen der Welt, welches sich durch die ganze Weltgeschichte hindurchzieht. Wenn man irgendwie es verhindern kann, dass das Wort Gottes oder Gott selbst zum Schweigen gebracht wird, dann versucht man es. In Nordkorea wird jeder, bei dem eine Bibel gefunden wird, mit der Todesstrafe bedroht. Also, man möchte nicht, dass dieser Gott zu Wort kommt. Karl Marx hat gesagt, Religion ist das Opium für das Volk. Es war etwas, was er nicht mochte. Es benebelt sie. Wir müssen Gott abschaffen. Das hat der Kommunismus ja dann auch probiert, aber es ist ihm nicht gelungen. Ich will aber nicht nur Politikgeschichte hier betreiben, sondern ich möchte ganz nahe an uns herankommen und möchte nun erklären, dass das, was hier mit dem Myrrhewein geschehen ist, im Hinblick auf den Herrn Jesus, dass er betäubt werden soll, auch das große Anliegen Satans ist im Hinblick auf unser Leben. Nun, bei denen, die den Herrn Jesus noch gar nicht kennen, bei denen ist es ihm wunderbar möglich, weil sie beherrscht werden von ihm, in der Hand Satans sind. Epheser 2 erklärt uns dies. Bei ihm ist es wunderbar, bei ihnen ist es wunderbar möglich, dies zu tun. Da muss er sich gar nicht besonders anstrengen. In dem Augenblick, wo das Wort Gottes verkündigt wird, kurz danach kommt er und stiehlt es einfach. Das ist wirklich so. Und diejenigen, die das gehört haben, Was ist das, als würde sie gar nichts gehört haben? Hätte sie ein Mickey Maus Heftle gelesen, Donald Duck, wäre es genau dasselbe gewesen. Hat keinen Einfluss auf ihr Leben in irgendeiner Art und Weise. Der Teufel stiehlt es einfach weg. Und auch selbst bei den Kindern Gottes ist es so, dass der Satan in seiner Weisheit sehr, sehr viel Geschick hat, uns davon abzubringen, dass wir Gottes Wort hören und darüber nachdenken. Manchmal gelingt es ihm vielleicht nicht, uns davon abzubringen, es zu hören. Aber dann darüber nachzudenken, das ist dann schon wieder eine ganz andere Sache. Es sich zu merken, im Herzen aufzubewahren für das ganze Leben, das ist dann wieder was ganz anderes. Ich möchte, dass es uns ganz deutlich wird, dass nicht nur hier am Kreuz nun diese Soldaten oder die Frau oder wer immer ihm diesen Trunk gereicht hat, das Anliegen hatte, ihn zu betäuben. Ihm, ja, so verstanden sie es, hier zu helfen, aber es war ja gar keine Hilfe. Sondern dass es das Anliegen bis heute ist in der unsichtbaren Welt. Wir wollen alles dafür tun, dass du nie dieses Wort in deinem Herzen aufnimmst, dass es dort gedeiht und dass es wächst und dass es Frucht bringt. Wir tun alles, dass das verhindert wird. Wir wollen das Werk des Christus behindern. Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Nun, der Grund ist ein ganz einfacher. Wir brauchen es viel, weil wir viel Schade haben. Wir brauchen es täglich, weil wir täglich leben. Wir brauchen es täglich reichlich, weil jeder Tag 24 Stunden geht. Und doch ist eine große Armee unterwegs, um uns genau davon abzuhalten. Um das Werk des Christus zu hindern. Es ist eine große Armee unterwegs, die auch nicht nur uns abhält, auf das Wort Gottes zu hören, sondern auch diesem Herrn zu dienen. Dauernd kommt er und versucht es uns zu erklären, dass wir doch auch mit unserer Zeit etwas Besseres machen könnten. Und überhaupt gibt es noch einige Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und bevor diese Aufgaben nicht erledigt sind, können wir doch dem Herrn nicht dienen. Wir müssen doch auf jeden Fall auch unser normales Leben meistern. Wir müssen unsere Angelegenheiten, die nun eben auch so notwendig für uns sind, wir müssen uns schon auch darum kümmern. Meisterhaft betreibt der Satan dieses Spiel. Und so gelingt es ihm sehr gut, in den ganzen Gemeinden auf der ganzen Erde immer wieder die Kinder Gottes daran zu hindern, dass sie Jesus Christus dienen. Das ist ein Anliegen. Ich möchte, dass wir das verstehen, dieses Dämpfe des Werkes des Christus, dieses, dass er still wird, dass er gar nicht in irgendeiner Weise zu hören ist und auch sein Werk nicht wahrzunehmen ist. Das ist das große Anliegen Satans und das große Anliegen dieser Welt. Und aus diesem Grund wird auch es zunehmend schwieriger, dieses Wort zu verkündigen. Denn Teile dieses Wortes sind schon gesetzeswidrig geworden in unserem Land. Das heißt, Teile dieses Wortes entsprechen schon immer dem Grundgesetz. Und nun versucht der Feind, uns den letzten Rest auch noch zu nehmen. Lassen wir es zu, dass unsere eigene Religion, unserem eigenen Glaube, unserem eigenen Wandel mit dem Herrn Jesus Christus, dieser Myrrenwein, eingetrichtert wird, dass wir eingeschläfert werden, dass wir gar nicht mehr in der Weise dem Herrn Jesus dienen und folgen, wie es eigentlich soll, wie es sein sollte. Das ist das Ziel, ihn zu betäuben. Untersucht euch einfach mal selbst. Paulus sagt es den Korinthern, prüft euch selbst Untersucht euch selbst, wie lebendig ist Christus in eurem Herzen und in eurem Leben. Wie lebendig ist er? Wie schön ist er? Wie wichtig ist er für uns? Wie viel Zeit darf er beanspruchen in unserem Leben? Die Dinge, die uns wichtig sind, für die Dinge nehmen wir uns Zeit. Hat er diese Möglichkeit, so uns zu beanspruchen? Oder hat dieser Wein auch seine Wirkung in unserem Herzen getan? Es sollte ihn betäuben. Aber es war auch eben ein anderer Grund noch da, der Grund des Mitleids, der durchaus hier eine Rolle spielen kann, dass da Menschen sagen, ach, der muss hier so leiden, wir wollen ihm helfen, wir wollen ihm beistehen. Es ist merkwürdig, als im Alten Testament der Psalmist unter der Leitung des Heiligen Geistes nun im Psalm 69 es aufschreibt, was am Kreuz auf Golgatha passiert, da sagt er, dass diese Menschen, die ums Kreuz herum standen, kein oder stehe würde, kein Mitleid haben werde. Im Psalm 69, Vers 21 heißt es, und da ist gerade dieser Blick ans Kreuz gerichtet, in Vers 22, sie gaben mir Galle zu Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Vers 21, die Schmach hat mein Herz gebrochen und ich bin elend, ich warte auf Mitleid. Aber da war keines und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Ich hätte fast den Kommentar von Benedikt Peters mitbringen sollen und euch das vorlesen sollen, was er aufgeschrieben hat, weil er so schön aufgeschrieben hat, vielleicht kann man es gar nicht mehr besser sagen, er hat sinngemäß es zum Ausdruck gebracht, wie schwer es uns auch heute noch fällt, mitzuempfinden, was der Herr Jesus dort am Kreuz erlitten hat. Wie wenig wir in der Lage sind, seine Situation, in der er sich auch befand, überhaupt zu verstehen. Diese Ablehnung, da gibt jemand sich hin und öffnet sein Herz und lässt seine Liebe fließen wie ein großer Strom, aber auf der anderen Seite begegnet ihm Hass nur und Ablehnung und seine Jünger selbst haben ihn verlassen und sind fortgerannt. Er gibt sein Leben dahin als ein Opfer für Sünder, für Verlorene. Aber die Sünder und die Verlorene verachten ihn, sie verhöhnen ihn, sie verspotten ihn. Das ist es, was uns am Kreuz auch in der Schilderung der Ereignisse gezeigt wird. Kein Mitleid, kein Mitempfinden, kein Tröster. Haben wir Mitleid mit dem Herrn Jesus? Manchmal ist es so, das ist ganz interessant, in der Gemeinde, im Missionsalltag, kann es sein, dass jemand denkt, ja, man muss doch den Christen helfen, damit das mit der Kirche und der Gemeinde und der Mission etwas wird, sonst geht ja noch der christliche Glaube unter. Man muss ihm ja helfen, vielleicht waren das auch die Beweggründe derer, die da auch ihm diesen Wein gegeben haben. Man muss ihm doch helfen, sonst kann er das doch gar nicht durchstehen. Wie verkehrt sind diese Überlegungen? Sind wir es, die das Christentum tragen, die Gemeinde tragen? Sind wir es, die die Gemeinde am Leben erhalten? Sind wir es, die die Mission tragen und sie am Leben erhalten? Sind wir es, die nun auch Frucht bringen können und Menschen zur Umkehr führen können? Nein. Noch nie hat irgendein einziger Mensch in der Gemeinde Jesu dafür gesorgt, dass diese Gemeinde am Leben erhalten wurde. Wir können es gar nicht, wir haben dieses Leben gar nicht in uns, dieses Leben ist in Gott. Und Gott allein vermag, sein Werk am Leben zu erhalten. Deswegen ist Christus, das nehmen wir ja gerade durch in der Lehre der Gemeinde, er ist das Fundament der Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde. Er hält seine Gemeinde am Leben. Er belebt sie, er belebt uns. Wir sind von ihm abhängig, er ist nicht von uns abhängig. Keiner Weise ist er von uns abhängig, aber wir sind von ihm abhängig. Wenn wir Mitleid haben, Mitempfinden haben, sollten wir es in der Weise tun, dass wir sagen, wir wollen die Größe dieses Werkes entdecken. Das werden wir jetzt im zweiten Punkt machen. Vielleicht ist ja aber der Einzelne jetzt schon erschöpft und sagt, also mir reicht es ja gar nicht mehr mit meiner Konzentration, dass ich das jetzt auch noch dran nehmen kann, dass ich mir Gedanken mache über den Herrn Jesus und was ihn jetzt so wohl alles bewegt, wenn er am Kreuz hängt und diesen Weinangebote bekommt, dieses Betäubungsmittel. Möge der Herr es schenken, dass es uns doch gelingt, das eine oder andere noch hier für uns mitzunehmen. Also, warum hat er ihn, das ist jetzt das Zweite, abgelehnt, diesen Wein? Er wurde ihm gegeben, um ihn zu betäuben, aus Mitleid. Aber warum hat er ihn abgelehnt? Wie viel von uns sehnen sich nach Schmerzmitteln, wenn sie Schmerzen haben? Kopfweh, Migräne. Wenn ich Kopfweh habe, dann nehme ich ganz gern ein Schmerzmittel. Ich bin nicht jemand, der sagt, ich kann das ganz gut auch so verkraften, wenn man tagelang dann auch mal Kopfschmerzen hat. Und bei mir kann das dann auch wirklich so sein, dass es mal 2-3 Tage ist, dann sage ich mir nicht, das stehe ich einfach durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was für Schmerzen euch plagen und zu welchen Mitteln ihr greift. Aber eines weiß ich ganz gut, dass der Herr Jesus Christus der wahre Mensch ist, der mit vollem Bewusstsein in der Lage ist, diese Schmerze, die ihm zugefügt wurde, zu ertragen. Und aus diesem Grund lehnt er diesen Wein ab. Sein Opfer, was er bringt, ist eines, was er in vollem Bewusstsein bringen möchte. Im Alten Testament wurde einmal 2 Priester von Gott einfach dahin gemäht. Sie werden gerichtet, weil sie betrunken waren, als sie ihren Dienst verrichtet haben. Das lesen wir. Und dann heißt es am Ende im 3. Mosebuch als Warnung, wenn die Priester in das Allerheiligste gehen sollen, sollen sie sich des Weines enthalten. Das heißt nicht, dass sie gar nie irgendwie den Traubensaft oder Wein genießen dürfen. Aber wenn sie diesen Dienst tun und wenn sie da auch in das Allerheiligste hineingehen, solle sie in ihrer Sinne nicht benebelt sein. 3. Mose 21, Vers 21, könnt ihr das selber nachlesen. Der Herr Jesus Christus wollte nicht sich selber benebeln. Er ist der, auf den das ganze Alte Testament hinweist. Er ist der hohe Priester. Und er bringt als hoher Priester ein vollkommenes, ein reines und ein heiliges Opfer. Und er ist als Priester derjenige, der in seinem Dienst treu ist. Das haben wir heute Morgen gelesen. Und nun stehen wir davor und nun fragen wir uns, was hat es für mich für eine Bedeutung? Was hat es für mich für eine Bedeutung, dass der Herr Jesus Christus diesen Wein abgelehnt hat, diese Betäubung abgelehnt hat und gesagt hat, ich bin in der Lage, mit Bewusstsein, mit vollem Bewusstsein dieses Leid und diese Schmerzen auf mich zu nehmen. Es ist ganz einfach, das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Während wir es nicht können, wir vermögen es nicht, wir sind nicht in der Lage, die Schmerzen, die wir haben, mit ihnen zu leben, mit ihnen umzugehen, mit ihnen zurechtzukommen. Wir können es nicht, sei es körperliche oder seelische Schmerzen. Manchmal sind die seelischen Schmerzen noch viel erheblicher als die körperlichen Schmerzen. Wir sind nicht dazu in der Lage. Wir beherrschen das absolut nicht. Aber er vermag es. Er vermag mit vollkommenem Bewusstsein willentlich dieses Leid auf sich zu nehmen. Es heißt einmal später im Johannesevangelium im 10. Kapitel, im 18. Vers in folgender Weise. Im Hinblick auf sein Leben, was erlassen wird, sagt er, der Herr Jesus, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Er tut es freiwillig. Er wird nicht gezwungen. Und hier entfaltet er seine Kraft und seine Macht als Mensch, als vollkommener Mensch, zugleich verbunden mit dieser Eigenschaft, dass er nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott ist. Und nun stellt er sich diesen Schmerzen und stellt sich dem Leid, was auf ihn zukommt. Und er weiß es so gut, dass er ein vollkommenes, ein makelloses Opfer bringen muss, damit wir selber auch errettet werden können. Das wird uns hier später dann im Galaterbrief genauso erklärt, im Hebräerbrief genauso erklärt. Hebräer 9, Vers 14 heißt es im Hinblick auf sein Opfer: Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen? Da geht es um uns, um unsere Reinigung, um unsere Erlösung. In Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, welche geheiligt werden. Nun hängt er am Kreuz. Und die Nägel sind ihm durch die Hände gebohrt worden und durch die Füße. Und die Schmerzen sind unerträglich, die Dornenkrone, die sein Haupt verletzt hat, die Folter zuvor, geschlagen zu werden. Wie leicht wäre es jetzt, in so einem Augenblick für sich zu sagen, ich brauche doch auch Erleichterung, ich kann es mir doch leichter machen, ich kann mir doch etwas auch ersparen. Wir würden es verstehen können. Wir würden es aus unserer Lebensgeschichte verstehen können. Wir würden genau sagen, ich kenne diese Situation, wo ich es nicht mehr aushalten kann, wo ich einfach Hilfe brauche, wo ich irgendwas brauche, was mir Betäubung gibt, was mir vielleicht es schenkt, dass ich nicht mehr dran denken muss oder was mich ablenkt. Ich brauche das, ich kann das gar nicht anders machen. Und in diesem Augenblick, als der Herr Jesus dort am Kreuz hängt, sieht er aber nicht sich, sondern uns. Das ist es, was mein Herz, wenn ich darüber nachdenke, so bewegt. Er sieht mich. Und er sagt, wenn ich jetzt mir diesen Weg abkürze, nur damit ich es einfacher habe, dann ist aber am Ende das Ziel, warum ich freiwillig gekommen bin, um zu erretten, um zu erlösen, um ein makelloses Opfer zu bringen, nicht mehr möglich. Er sieht mich. Und nun will er mir dort am Kreuz in dieser Weise seine Liebe, die er zu mir hat, zeige. Ich verzichte um deinetwillen auf diese Betäubung. Mein Opfer ist eines, was makellos sein soll. Mein Opfer ist eines, was für immer und ewig einen Wert haben soll, für dich, für deine Not, für deine Reinigung. Dort am Kreuz sind seine Gedanken den Menschen gegenüber ausgerichtet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und vom Kreuz herab blickt er und schaut seine Mutter an und sagt zu Johannes, seine Jünger, er soll sich um sie kümmern. Vom Kreuz herab ist sein Herz ausgerichtet zu uns hin. In dem Augenblick, wo man nun denken würde, jetzt muss er doch auch einmal an sich denken. In diesem Augenblick macht er genau das andere. Er dient. Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat diesen Preis bezahlt. Es ist ein gewaltiger Preis, ein großer Preis. Es ist so ein großer Preis, dass wir ihn gar nicht schätzen können. Dass wir gar nicht die Summe dieses Preises in irgendeiner Weise errechnen können. So ein gewaltiger Preis ist es. Und nun bezahlt er diesen Preis für uns. Nun, wenn ihr vor ihm nun steht, habt ihr Antworten für euer Leben gefunden? Wie kann ich mit meinem Leid umgehen? Wie kann ich mit meiner Schmerze umgehen? Hier ist die Antwort. In dem Herrn Jesus Christus und seinem vollbrachten Werk. Alle, die zu ihm gehören, werden Anteil an diesem Erlösungswerk erfahren, indem das nun der Heilige Geist, der nun auch mit ihnen verbunden ist, mit den Kindern Gottes, dieses Werk der Erlösung in ihnen zur Anwendung bringt. Und nun werden sie erfahren, wie sie selber auch Heilung bekommen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr krank werden und nicht mehr sterben, sondern sehr wohl sind wir Menschen, die noch sterben werden. Aber mitten in dem Leid wird der Herr uns hindurchtragen, mitten in der Not, seelische Nöte, körperliche Nöte, wird der Herr uns bewahren, wird er uns behüten, wird er uns beistehen, dass uns die Schmerzen nicht umbringen müssen, nicht dazu bringen müssen, ein Leben in der Nachfolge abzulegen und dafür ein anderes Leben zu wählen. Er ist es, der diesen Wein nicht nahm. Er ist es, der Vater gehorsam sein wollte. Er kann sich das nicht ersparen. Er muss sein Opfer als eines geben, was aus ganzem Herzen kommt und nichts zurückhält. Was noch in die tiefste, letzte Phase seines Herzens hineingeht und dort ihn völlig auslaugt. Die Leiden, die er jetzt erfährt in diesem Augenblick, sind unermesslich, unbeschreiblich. Und dann kommt ja noch das Eigentliche, wenn es finster wird und der Vater ihn selbst in diesen 3 Stunden der Finsternis bestraft für unsere Sünde. Und sein heiliger Zorn über ihn ergehen lässt in einer Art und Weise, dass er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber für mich heute Morgen, und ich möchte hier uns ganz praktisch ansprechen, für mich heute Morgen geht es mir darum, dass ihr euch nun persönlich damit beschäftigt. Und dass ihr euch fragt, das ist jetzt die Anwendung, wie sehr lebe ich denn davon, was der Herr Jesus für mich am Kreuz vollbracht hat? Wie sehr ist es die Grundlage und die Ausrichtung für mein eigenes Leben? wenn der Schmerz an mich kommt, wenn die Einsamkeit an mich kommt. Ich habe es gelesen, Psalm 69, Vers 21, da war kein Mitleid, kein Tröster. Wenn das alles auf mich zukommt und wenn ich mich als jemand empfinde, der mit dem, was mir auferlegt wurde, nicht zurechtkommen kann, wo gehe ich dann hin? Bei wem suche ich dann Zuflucht? Wer birgt mich dann in seiner Hütte? Wer ist der Fels, auf dem ich mich dann gründe und auf dem ich mich dann stelle? Es ist eine Sache, vom Kreuz des Herrn Jesus und dem Werk, was er dort vollbracht hat, zu wissen. Es ist aber eine ganz andere Sache, von dem her zu leben. Davon zu leben, Christus ist mein Leben, Sterben ist mir Gewinn. Leben wir, so leben wir für den Herrn. Sterben wir, so sterben wir für den Herrn, sagt der Paulus dann im Römerbrief. Ganz egal eigentlich, was es gerade auch ist, was mich plagt und was mir das Leben schwer macht. Ist es nicht so, dass all diese Not nur dahin mich auch ruft, zu sagen, komm zu Jesus? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn ich diesen Vers dagegen stelle, dann habe ich im Grunde genommen ein Bild für meine Kreuzesszene. Hier ist derjenige, der mühselig und beladen war, mehr als alle anderen. Hier ist derjenige, der gelitten hat, mehr Leid auf sich genommen hat, als wir selber es begreifen können. Und nun lädt er uns ein, nun lädt er uns einzukommen. Komm, komm doch zu mir. Komm zu mir mit deiner Schmerzen. Komm zu mir mit deiner mangelnden Fähigkeit, ganz bewusst durch dieses Leben hindurchzugehen, ganz bewusst auch dieses Leben zu leben, mit all deine ganze Schwierigkeiten und Nöte. Komm zu mir. Ich bin in der Lage, ich habe die Kraft, das zu erdulden. Ich bin in der Lage, dieses Opfer zu bringen. Es gibt einmal eine wunderschöne Formulierung von einem Prediger erwählt oder ausgedrückt in folgender Weise. Der sagte, im ganzen Alten Testament war es so, dass das Feuer immer die Opfer verzehrt hat. Immer waren es die Opfer, die am Ende durch das Feuer verzehrt wurden. Aber nun im Neuen Testament kommt der Erlöser, der Messias, das Lamm Gottes. Und als es sich dieses Lamm auf den Altar legt, ist es dieses Lammes, welches das Feuer verzehrt. Nicht das Lamm wird vom Feuer verzehrt, sondern das Lamm zehrt das Feuer auf und bleibt am Ende das Lamm. Es wird nicht verzehrt, es wird erhalten. So möchte ich ihn sehen, so möchte ich ihn betrachten, als den, der in der Lage ist, dieses Opfer zu bringen, der Kraft hat dazu, der es aus diesem Grund ablehnen kann und sagen kann, ich brauche diesen Wein nicht, ich muss ihn nicht trinken. Ich bin in der Lage, dieses Opfer zu bringen. Ich habe die Kraft und die Fähigkeit dazu, diese Schmerzen zu ertragen. Ich gebe es euch mit, für euch zu Hause, dass ihr selbst es anwendet und dass ihr euch selbst hinsetzt und euch Gedanken darüber macht und euch fragt, bin ich jemand, der das, was der Herr Jesus für mich vollbracht hat, gebraucht? Es zu wissen ist eine Sache. Aber davon zu leben, ist eine ganz andere Sache. Theodor Christlieb hat einmal gesagt, Christus ist besser als alles Wissen. Vater von Alfred Christlieb. Alfred Christlieb hat seinen Vater Theodor Christlieb durch den Raum hindurch beten gehört. Das war für ihn eine ganz entscheidende Situation, wodurch er auch mit vom Herrn bewegt wurde, zum Glauben zu kommen. Er hat ihn gehört, wie er dort gebetet hat, auch für ihn. Christus ist besser als alles Wissen. Ihn zu schmecken. Aus diesem Grund gebraucht die Bibel solche Worte. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecken, das sind die Sinne. Das ist nicht nur hier der Kopf, das ist das Herz, das ist alles. Ja, er ist da. Johannes sagt es dann am Ende im ersten Johannesbrief, wir haben ihn betastet. Als wäre er jemand gewesen, der so unbeschreiblich alles andere übertroffen hat, dass sie ihn betasten musste. Sie musste ihn betasten. Sie musste jede Faser seines Leibes, seines Körpers wirklich auch selbst fühlen. Sie musste persönlichen Eindruck von ihm bekommen. Er war so außergewöhnlich. Er war so einzigartig. Und nun war es nicht genug für sie, ihn nur zu sehen und ihn nur zu hören. Sie war an seiner Seite. Johannes ganz besonders lag an seinem Herzen. Warum sagt er am Ende in der Offenbarung, komme bald? Weil er Sehnsucht nach ihm hat. Diese Sehnsucht, dieses Heimweh ist etwas, was uns begleiten sollte, was uns im Grunde genommen anhaften sollte. Heimweh. Wonach, nach welcher Heimat? Nun, nach unserem Erbe, nach unserem himmlischen Bürgerrecht, nach unserer himmlischen Wohnung, nach Christus Heimweh, nach ihm Heimweh. Ich möchte ihn endlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich möchte ihn sehen, der für meine Sünde gestorben ist, der dieses Leid für mich ertragen hat. Durch seine Wunden ist uns Heilung widerfahren. Ja, sie waren notwendig, diese Wunden. Sie waren notwendig, diese Schmerzen, damit wir geheilt werden können. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und gemeinsam noch beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn für uns dahingegeben hast. Hat es nicht dein Herz zerrissen, ihn dort am Kreuz zu sehen, wie er gelitten hat, wie er verachtet wurde von den Menschen, wie kein Mitleid für ihn da war und kein Tröster? Und doch hast du ihn dahingegeben. So sehr liebst du diese Welt. So heißt es im Johannesevangelium, 3. Kapitel. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab. Wir preisen dich, unser himmlischer Vater, für diese Liebe. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für diese Kraft, die du als Erlöser hast, für dein makelloses Opfer, welches uns reinigt und heiligt und bewahrt und errettet und behütet und anleitet. Oh, wir sind so froh, dass du diesen Trunk nicht angenommen hast, dass du in der Lage warst, was wir gar nicht können, Schmerzen erleide mit vollem Bewusstsein und in der Willigkeit, in der Freiwilligkeit. Danke, dass du uns führst zu einem Leben, was ein ganz neues Leben ist. Herr, bringe uns voran, auch in der kommenden Woche. Leite uns und nimm uns an die Hand. Dir befehlen wir uns jetzt auch an. Amen.